Von diesem Montag bis Donnerstag finden in Luzern die 9. Verhandlungsrunde über das ACTA-Abkommen statt.
ACTA ist die Abkürzung für den englischen Namen des Abkommens Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Das Mitglied des EU-Parlaments Jan-Philipp Albrecht von den Junggrünen erklärt, was es mit ACTA auf sich hat und warum er dem Abkommen kritisch gegenübersteht.
Das geheimnisvolle ACTA-Abkommen, das ist ein Versuch der Industriestaaten, um die WTO herum ein Abkommen zu gestalten, bei dem die Produktpiraterie bekämpft wird und die Urheberrechte international durchgesetzt werden. Es ist aber überhaupt unklar, was da eigentlich drinsteht und es ist auch unklar, warum das eigentlich so geheimnisvoll und nur von den Industriestaaten betrieben wird und deswegen wollen wir da mitreden.
An den Verhandlungen beteiligen sich die USA, Kanada, die EU-Kommission, Schweiz, Japan, Korea, also Südkorea, Singapur, Australien, Neuseeland, Mexiko, Jordanien, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Abkommen soll voraussichtlich Ende dieses Jahres unterschrieben werden. Ein großer Kritikpunkt an den Verhandlungen war die Intransparenz während den Verhandlungsrunden seit 2007. Immer wieder haben Nichtregierungsorganisationen und auch das Europäische Parlament die Verhandlungsparteien aufgefordert, die Verhandlungen offen zu legen. Mehrfach waren Informationen über die Abkommen durchgesickert und unter anderem auf WikiLeaks veröffentlicht worden. Nach der letzten Verhandlung in Neuseeland wurde am 20. April der derzeitige Vertragstext veröffentlicht. Sind damit die Forderungen nach mehr Transparenz erfüllt?
Schwer zu sagen. FSFE hat sich an dieser Transparenzkritik kaum beteiligt, genau deshalb, weil wir vorausgesehen haben, dass sie sehr leicht zu neutralisieren ist. Indem man nämlich einfach einen Entwurf veröffentlicht, der, wie es dann am 20. April auch geschehen ist, in dem zum Beispiel die Positionen der Verhandlungsparteien entfernt worden sind, sodass sie nicht mehr zugeordnet werden können. Und damit behaupten kann, denjenigen, die nach mehr Transparenz gerufen haben, sei jetzt Genüge getan. Punkte, die wir kritisieren an ACTA, sind inhaltlicher Natur und auch organisatorischer, dass hier nämlich ein ACTA-Sekretariat geschaffen werden soll, quasi eine neue internationale Organisation, unabhängig von den Vereinten Nationen, die ohne Kontrolle, ohne andere Kontrolle als durch die Regierungen derjenigen Länder, die jetzt auch das Abkommen verhandeln, dieses Abkommen nicht nur verwalten, sondern auch weiterentwickeln sollen. Das heißt, hier wird ein Prozess geschaffen, der außerhalb jeder demokratischen Kontrolle liegt. Das geht so nicht.
Und bei diesem ACTA-Abkommen geht es dort jetzt darum, wieder das Urheberrecht zu zementieren und neu zu definieren? So? Oder geht es dort tatsächlich um Maßnahmen, um gegen diese sogenannte Produktpiraterie irgendwie vorzugehen?
Das kommt drauf an, wen Sie fragen. Als wir die EU-Kommission gefragt haben, was es denn hier geht, hieß es, es geht nur um Maßnahmen, es geht um Durchsetzung, Enforcement lautet das weniger schöne englische Wort dafür. Das kann man so sagen. Allerdings gehen, wenn man diesen Vertragstext mal liest, dann gehen die Bestimmungen darin derart weit, dass die Dinge, von denen behauptet wird, es seien nur Umsetzungsfragen, tatsächlich zu einer substanziellen Änderung des rechtlichen Klimas führen. Und damit haben wir in einigen Punkten als jetzt speziell auf freie Software gemünzt ein Problem. Als Organisation, die sich für die Freiheit in der Informationsgesellschaft einsetzt, generell gibt es noch einen sehr viel breiteren Satz an Problemen, aber wir konzentrieren uns eben auf freie Software und arbeiten mit Organisationen zusammen, die andere Themen bearbeiten, denen sie sich besser auskennen als wir. Gut, aber wie gesagt, dieser Transparenzvorwurf ist nicht völlig entkräftet. Andererseits mit der Veröffentlichung des Vertragstextes sind wir wohl auf einem Niveau angelangt, wie zum Beispiel auch das TRIPS-Abkommen 1995 verhandelt wurde.
94, glaube ich,
Uruguay-Runde.
Bei der Uruguay-Runde. Aber was steht denn jetzt in diesem offiziell veröffentlichten Vertragstext drin? Hat die Befürchtungen, die durch die WikiLeaks, also durch die Leaks, die irgendwie vorher schon publik wurden, sind die wahrhaftig geworden? Also zum Beispiel
der Text, den wir jetzt sehen als offiziellen Entwurf vom 20. April, der sich seitdem wahrscheinlich auch wieder weiterentwickelt hat, wir hoffen also auf eine neue Veröffentlichung, dieser Text ist im Wesentlichen identisch mit dem, der schon im Januar, Februar über WikiLeaks und andere Kanäle veröffentlicht wurde.
Also es gab groß gar keine neuen Erkenntnisse aus dieser Veröffentlichung?
Nein, es stand sogar weniger drin als in der geleakten Version, weil in der offiziellen Version, wie gesagt, die Positionen der Verhandlungspartner entfernt wurden.
Und gehen Sie davon aus, dass der Vertrag dieses Jahr noch fertiggestellt wird und unterzeichnet wird?
Ich habe da meine Zweifel. Also ich denke, dass die Verhandlungen schon zügig vorangetrieben werden, aber unsere Erfahrung aus internationalen Kontexten lehrt, dass die Dinge in der Regel langsamer voranschreiten, als die Verhandler sich das wünschen. Nun ist es so, dass wir tatsächlich an einigen Punkten ganz konkrete Kritik haben und die werden wir auf jeden Fall so bald wie möglich anbringen. Aber auch wenn der Vertrag erstmal zwischen den Verhandlungspartnern abgestimmt ist, muss er noch ratifiziert werden. Auch da wird es Ansatzpunkte geben für politische Arbeit von Organisationen wie der Free Software Foundation Europe.
Also für die Verhandlungsrunde jetzt in Luzern zum Beispiel, da beteiligen Sie sich groß gar nicht, weil Sie sich eben nicht beteiligen können, weil Sie nicht teilnehmen dürfen an den Verhandlungen. Sie warten ab, bis wirklich was präsentiert wird und steigen in dem Ratifikationsprozess dann ein.
Wir werden schon vorher einsteigen, auch um einerseits um eventuell doch noch Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen, aber da ist unser Eindruck bisher, dass die Verhandler dermaßen sich eingemauert haben, dass sie nicht nur kein Interesse haben an der Beteiligung der Zivilgesellschaft, sondern die sogar aktiv abwehren. Aber wir werden trotzdem versuchen, ihnen die entsprechenden Argumente zu geben, von unserer Seite aus. Und dann vor dem Ratifikationsprozess, also solange der Vertrag noch verhandelt wird, werden wir natürlich mit so vielen Leuten sprechen wie möglich, um zu erreichen, dass unsere Argumente eventuell doch noch Eingang finden in die Verhandlungen.
Wie könnte denn eine Skizze eines adäquaten Copyright-Gesetzes aussehen aus der Sicht der Free Software Foundation, in heutigen Zeiten einer Informationsgesellschaft?
Tja, das ist eine große Frage. Free Software Foundation Europe, wir haben sind wir bei der freien Software in einer gewissen privilegierten Position, weil wir mit den freien Software-Lizenzen tatsächlich einen Weg gefunden haben, mit dem bestehenden Urheberrecht so umzugehen, dass es für Software zumindest kein großes Hindernis mehr darstellt. Allerdings gilt das nicht für ganz viele andere Bereiche von Kreativität, von menschlichem Schaffen. Und insofern, wir maßen uns nicht an, jetzt den großen Neuentwurf fürs Urheberrecht zu haben, aber einige Punkte, die man mal angehen könnte, wäre zum Beispiel die völlig überlange Geltungsdauer des Urheberrechts. Wir sprechen hier über, ich glaube, im Moment in Deutschland 70 Jahre, Leben des Autors plus 70 Jahre. Also wir haben jetzt 2010. Wenn ich heute einen Text schreibe und seien wir mal großzügig und nehmen an, ich lebe noch 50 Jahre, dann sind wir in 2060 und dann habe ich noch 70 Jahre weiteren sogenannten Schutz, also Restriktion auf die Nutzung. Das kann es eigentlich nicht wirklich sein. Das kann nicht sein, dass die Allgemeinheit so lange von der Nutzung meiner Werke ausgeschlossen ist, wenn ich nicht besondere Maßnahmen treffe.
Unser Interviewpartner war Carsten Gerloff von der Free Software Foundation Europe.